So, bevor es losgeht mit der Podcast-Folge, hier noch der wichtige Hinweis. Wir werden im Januar einen Planungsworkshop fürs Pferdetraining machen am 13. Januar und der wird kostenlos sein. Und ich möchte dich hier jetzt einladen, dass du den Dezember und die Tage zwischen den Jahren nutzt, dein letztes Jahr Revue passieren zu lassen, was das Pferdetraining angeht. Vielleicht gibst du dem 2025 ein Wort, denn viele wollen die neuen Wünsche machen, die sehen, was anders gemacht werden soll, ohne das Alte zu verarbeiten, zu akzeptieren, vielleicht auch zu verzeihen und zu integrieren und starten sofort mit neuen Wünschen. Deswegen hier die Einladung, nutze jetzt die ruhige Zeit einmal für die Reflexion und dann können wir gemeinsam im Januar, am 13. Januar, den Planungsworkshop für dein Pferdetraining 2026 angehen. Und bis dahin werde ich dir jetzt hier einmal die neue Podcast-Folge hochladen, in der ich mit Merle gesprochen habe. Sie wohnt auf Island und das schon sehr, sehr lange, ist Physio, Osteo und Trainerin. Und da schauen wir mal gemeinsam rein, was wir von dem Training und dem Winter auf Island lernen können oder aber auch, was wir bewusst anders wählen. In diesem Sinne, ganz viel Spaß. Es war eine wirklich grandiose Folge. Mir hat sie sehr viel Freude und Lichtmomente geschenkt. Von daher hör unbedingt rein, wie es auf Island im Winter ist. Und damit herzlich willkommen im Podcast Kernkompetenz Pferd, deinem Podcast für Pferdegesundheit. Hier erhältst du fundiertes Fachwissen, praktische Fähigkeiten und wir schwenken immer wieder auch auf dich, auf deine Gesundheit, denn zur Partnerschaft Pferd gehörst du und dein Pferd. So, hallihallo im neuen Podcast und ja, herzlich willkommen, Merle. Ich freue mich total auf dieses Gespräch heute.
Danke. Ich sage auch vielen Dank, dass ich überhaupt hier sein darf bei dir. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wo das heute hinführt.
Wir begleiten uns ja tatsächlich schon sehr lange, da du ja den Projekt Mein gesundes Pferd so in der allerersten Runde tatsächlich sogar, weiß ich gar nicht.
Nein, in der zweiten Runde.
In der zweiten Runde mitgenommen hast. Und das war ja irgendwie so, 2019 ist der gestartet, also das ist ja schon wirklich lange her. Ja. Und gerade dieses Jahr haben wir intensive Zeiten miteinander verbracht und ja sowohl ja, menschlich, miteinander, fachlich, ja wirklich auch viel und ganz spannend, ja auch vor Ort. Also wir haben uns dieses Jahr ja wirklich oft gesehen, so live und Farbe. Und das klingt jetzt für viele, die das vielleicht hören, denken sich ja, warum auch nicht. Aber die Besonderheit an Merle ist, sie wohnt auf Island.
Genau.
Das war ein sehr austauschreiches Jahr und ich habe das immer sehr genossen. Und da du so Island-spezifisch bist und wir ja so mitten im Winter sind, fand ich es einfach eine großartige Idee, dass wir hier mal im Podcast drüber sprechen. Und deswegen, für die, die jetzt da draußen sind, was ist denn deine Geschichte zu Island? Möchtest du uns da ein bisschen mitnehmen?
Ja, also meine Geschichte ist, die beginnt schon ein bisschen... Ja, die ist ein bisschen weiter ausgeholt. Denn also als Jugendliche wollte ich schon immer, es war für mich klar, ich wollte immer was mit Pferden machen. Ich wollte auch unbedingt die Ausbildung zur Pferdewirtin machen. Habe dann einen Freund gehabt, dem das gar nicht gepasst hat und habe mich sehr beeinflussen lassen. Ja, und habe dann erstmal die Ausbildung einfach zur Hörgeräteakustikerin gemacht und habe aber schon in der Ausbildung gemerkt, dass es gar nicht meins ist, das Handwerkliche sehr, aber der Rest so nicht, weil das sehr viel Geldmacherei ist. Und habe dann nach der Ausbildung noch ein halbes Jahr darin gearbeitet und dann gekündigt über Weihnachten und dann tatsächlich auch von meinem Chef. Ich habe gekündigt und es ist ja eigentlich 3 Monate Kündigungsfrist und dann bekam ich 2 Stunden später einen Anruf und sagte, brauchst nicht wiederkommen, kannst deine Sachen packen. Und dann war ich eben zwischen Weihnachten und Neujahr arbeitslos. Und dann habe ich überlegt, ja, was mache ich jetzt? Habe dann erstmal auf dem Hof gearbeitet, wo ich auch selber geritten bin und durfte da so ein bisschen mehr mitarbeiten. Und dann habe ich ganz spontan Mitte Januar in der Cavallo eine Anzeige gelesen, arbeiten in Island auf dem Bauernhof. Und das war für mich so dieses Gefühl, das ist es, das willst du machen. War aber ja immer noch sehr so kein Selbstbewusstsein da, dass ich mich getraut habe, da anzurufen, weil es nur eine Telefonnummer gab. Damals war ja noch nichts mit Internet und irgendwo mal schnell eine E-Mail hinschreiben oder eine WhatsApp schreiben, sondern da musste man anrufen. Und da ist dann tatsächlich meine Schwester, dann hat hinter mir gestanden und hat gesagt, wenn du da jetzt nicht gleich anrufst, dann mache ich das für dich. Und dann habe ich gesagt, na, ist doch besser, wenn ich selber anrufe. Und habe mir dann alles schön aufgeschrieben, habe da angerufen und dann, die waren sehr, sehr nett. Und es war wirklich so dieses, ja, du kannst, wir fliegen nächste Woche, kannst mitkommen. Und dann war ich natürlich so, okay, ganz so schnell geht's nicht. Ich habe eine Wohnung, ich habe ein Pferd, um das ich mich kümmere. Ich muss da ein ganz bisschen was organisieren. Aber bin dann tatsächlich am 1. März 99 in den Flieger gestiegen. Mit noch kleinem Stress am Hamburger Flughafen mit einer Bombendrohung.
Oh, das war Drama.
Ja, genau. Und genau, bin dann schwer bepackt nach Island, weil ich dann ein Jahr da bleiben wollte.
Oh, das ist ja ein bisschen anders gelaufen dann.
Ja, das ist ein bisschen anders gelaufen, genau. Und es war auch, also auch gleich das Ankommen. Es war trotzdem so ein Ankommen, obwohl ich überhaupt nicht wusste, wo muss ich hin, wer holt mich ab. Bin noch 5 Stunden Bus gefahren am nächsten Tag, um überhaupt dahin zu kommen, und wusste da auch nicht, wer mich abholt, weil ich mit niemandem Kontakt haben konnte. Weil, wie gesagt, ans Telefon ist da keiner gegangen und ein Handy hatte man denn ja nicht mehr in Island. Da Telefonzellen habe ich auch keine gefunden. Also stand ich einfach da und bin aus dem Bus gestiegen und bin dann aber netterweise abgeholt worden. Genau, und es war jetzt nicht so die, sagen wir mal, die schönste Zeit. Also nicht dieser Traum, man geht nach Island, sieht Pferde, wird, ja, ich bin sehr nett aufgenommen worden, aber es war schon ein ganz anderes Miteinander, ein ganz anderes Sein. Aber ich war auch fix und fertig die erste Zeit da, weil ich, es war schon schwer für mich, sich da einzuleben, und habe einen Anruf bekommen aus Deutschland und ja, habe mir die Seele aus dem Leib geheult. Und dann haben sie mich gefragt, ja, warum kommst du denn nicht nach Hause? Und ich habe gesagt, ich will es nicht. Ich will nicht nach Hause. Es war irgendwas, was mich da einfach so verankert hat von Anfang an. Ich weiß nicht, ob es die Energie war, was auch immer, aber ich habe mich da einfach gefühlt, als wenn ich nach Hause gekommen bin. Und habe dann nochmal den Hof gewechselt, habe noch woanders gearbeitet, und in der Zeit habe ich dann meinen, ja, inzwischen Ex-Mann, aber den Vater meiner Kinder eben kennengelernt und habe mit dem auch 22 Jahre eben auf einem Hof gelebt, mit Pferden und Schafen. Eben habe meine 2 Kinder, die jetzt auch schon groß sind, mit 17 und 20, und habe mich aber eben vor 4 Jahren getrennt und mich dann selbstständig gemacht, weil wir hatten natürlich, ja, wir hatten 120 Pferde auf dem Hof, und das war nach sehr kurzer Zeit meine Aufgabe, mich darum zu kümmern. Also es waren ungefähr mal so 30 Pferde über den Sommer, die im Training waren, hatten natürlich auch Mädchen zum Helfen, genauso wie ich gekommen bin, kamen zu uns dann eben auch Mädchen, die bei uns gearbeitet haben. Und da habe ich angefangen zu suchen, weil mir diese Art und Weise des Einreitens in Island, des Arbeiten mit Pferden in Island nicht so, das war nicht meins. Wenn man sich mal vorstellt, damals ging das so, es war fast überall Ständerhaltung. Das Einreiten fing so an, da wurde eine Trense draufgepackt zum Fressen, da wurde ein Sattel draufgepackt auf dem Ständer, und dann setzte man sich drauf auf dem Ständer und dann ging man einfach raus. Und dann hat man halt gehofft, im Winter bei einer Schneewehe, da kann ich reinreiten und dann ist gut. So, also es war so eine Art, es war nicht meins. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe halt mich ganz viel weiterentwickelt und darauf auch gemerkt, dass es einfach sehr viele Probleme bei den Pferden trotzdem gibt, die natürlich da ein bisschen anders gehandhabt werden, weil es gibt einfach viele Pferde, und da muss man sich auch ziemlich klar drüber sein, dass das kein Haustier ist wie in Deutschland. Für viele ist es eben wirklich ein Nutztier immer noch in Island. Und wenn es nicht funktioniert, dann wenn es eine Stute ist, hat's Glück, dann geht's vielleicht noch in die Zucht, um Fohlen zu bekommen. Und wenn es ein Wallach ist, ja, dann wird halt was anderes mitgemacht, ne? Dann kommt es eben auch schnell mal weg. Und da habe ich halt gesagt, das kann nicht sein. Da ein Pferd reagiert nicht so. Und wir hatten eine Chiropraktikerin zu der Zeit in Island, die Susanne Braun, aber im Süden, schwer zu bekommen in den Norden und wenn da auch sehr ausgebucht, ist aber ein paar Mal gekommen. Und dann habe ich eben gesagt, so, jetzt nehme ich das selber in die Hand und habe die Ausbildung zur Osteopathin und Physiotherapeutin in Schleswig-Holstein gemacht an der CEPO. Und ja, habe seitdem nicht aufgehört zu lernen.
Ich wollte gerade sagen, und dann das Projekt Mein gesundes Pferd, kennen Sie alle. Training, die Ausbildung. Jetzt warst du ja auch gerade der aktuellen Fachkräfterunde vom Trainingskurs aus medizinischer Sicht. Und ich wette, wir könnten diese Liste noch ein bisschen fortführen.
Ja, wie gesagt, ich habe seitdem nicht aufgehört zu lernen und sicherlich nicht eine Ausbildung zur Zeit gemacht, sondern es waren meistens zwei gleichzeitig. Genau. Ja.
Ich finde die Geschichte super inspirierend, weil ich glaube, wie viele Menschen hören, dass der Bauch oder das Herz oder ne, der Körper irgendwie was anderes möchte und dann ist da jemand, der sagt, lass das. Oder das ist ja eine dumme Idee oder das kann ja nicht funktionieren oder du bist ja in so einem sicheren Job, wie kannst du das denn jetzt aufgeben und so. Und dann machen ganz viele nicht das, was sie eigentlich gern machen würden. Was am Ende auch, finde ich, das ist jetzt meine Wahrnehmung, ein gesellschaftliches Problem ist unserer Tage, dass die Menschen ja nicht mit Leidenschaft in dem sind, was sie tun, was natürlich in der Qualität hintenrum ein Problem ist und am Ende haben wir nur ein Leben. Also es ist so ein bisschen, da verlieren irgendwie alle bei. Von daher finde ich es total großartig und wie gesagt, kenne dich ja auch persönlich ein bisschen näher und dass du dann gesprungen bist und das gemacht hast. Und ich meine, 1999, wie du schon sagst, das war halt schon eine ganz alte Zeit. Ich habe gedacht, scheiße, sind wir alt?
Ja.
Also da gab es auch noch kein Handy, wie du schon sagst. Ja. Standhaltung kenne ich auch noch, als ich Reiten angefangen habe. So. Und da kommen wir ja her. Ne? Und ich, klar, heute sind die Diskussionen, Schlaufzügel, Profi-Springsport ist ja gerade wieder so in den letzten Wochen, Monaten voll durch die Decke, ne? No Blood Rule. Also wir diskutieren immer noch über Pferdewohl auf so einem ganz anderen Level als damals. Und wie du sagst, Trense drauf, im Ständer drauf und los geht's. Und ich glaube, wenn man das sich mal so bewusst macht, wir haben schon echt viel geschafft. Also immer wird ja eher darauf hingedeutet, was alles scheiße läuft. Und das ist natürlich wichtig, den Fokus zu haben. Gleichzeitig wie großartig, wenn man zurückblickt und sagt, wow, guck mal, was wir so bewegt haben eigentlich auch schon, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und gerade auch hier in Island, finde ich, hat sich sehr, sehr viel getan die letzten Jahre. Es ist immer noch viel, viel Bedarf für mehr Weiterdenken und gerade auch Lernen. Aber ich denke mal, es ist auch so dieses Problem, dass wenn, muss es auf Englisch sein, dass die Leute hier sich weiterbilden. Und das, glaube ich, ist auch schon schwierig. Entschuldigung. Weil einfach sprachlich das ein kleines Problem ist, dass man nicht immer alles so genau rüberbringen kann, wie wenn man es eben auf Isländisch machen würde.
Na, da könnten wir ja vielleicht mal mit Henrik sprechen von der KI. Fällt mir jetzt so ein, Merle. Diese Sprachübersetzungssachen, weißt du, wie einfach das geworden ist? Es gibt meine Inhalte, einfach zum Spaß haben wir das mal gemacht, auf Französisch und Holländisch. Und selbst die Lippensynchronisierung ist so krass inzwischen, dass ich so gedacht habe, wow, das klingt, als könnte ich Französisch. Da frage ich ihn mal, ob wir mal so ein Webinar oder so von dir, so mal sowas, mal übersetzen, einfach auf Isländisch, weil das wäre ja total großartig.
Ja, das wäre ziemlich. Ja.
Das frage ich ihn nachher. Aber du hast es schon angesprochen, kurzer Veronika-Gedanken. Island ist anders, kann man vielleicht so sagen, ohne das jetzt zu bewerten. Gleichzeitig viele Island-Besitzer, auch hier in Deutschland, ich weiß auch aus meiner Familie, zum Beispiel meine Mama, es ist so ein krasser Traum, einmal nach Island mit dem Island-Pferd da zu reiten. Also ich glaube, es wird schon auch so idealistisch betrachtet wie so ein Traum. Von daher da wollen wir gar nicht erst gegenschießen, sondern was sind denn die drei Dinge auf Island, vielleicht aus der Pferdewelt speziell, im Vergleich zu Deutschland, die du total großartig findest?
Ja, also auf jeden Fall, meine Nummer eins ist definitiv das Aufwachsen der Jungpferde hier. Und gerade auch da natürlich, wo ich jetzt gelebt habe, sind 9000 Hektar Bergland da hinten dran. Und da waren natürlich die Pferde den Sommer über, bis Silvester fast, frei sich selbst überlassen. Die Jungpferde, die natürlich die Stuten, die zum Hengst gingen, die waren die Zeit beim Decken und dann gingen sie aber auch wieder in die Berge. Die bilden da ihre eigenen kleinen Herden. Es heißt nicht, dass diese 100 Pferde da alle zusammenlaufen, sondern es ist wirklich, die bilden ihre kleinen Gruppen. Die treffen sich mal und vermischen sich vielleicht auch wieder mit anderen und gehen aber wieder ihre Wege. Und das finde ich einfach genial. Die lernen da schon von Anfang an die Berge hoch zu kraxeln, sind extrem gut bemuskelt, wenn die ins Training kommen. Ist natürlich nicht überall so. Zum Beispiel Südisland ist recht flach. Da haben die natürlich dieses Bergsteigen nicht. Da ist das schon auch ein bisschen anders. Aber die haben halt diese hügeligen Wiesen. Die sind unheimlich trittsicher dadurch, wie die aufwachsen. Weil die einfach von Anfang an lernen, die wissen ganz genau, wo sie ihre Beine hinsetzen. Und das finde ich schon sehr, sehr genial, was man eben in Deutschland gar nicht machen kann. Man hat diese Flächen nicht. Man hat das, ja, vielleicht kann man es noch in so ein bisschen Schweiz, Österreich, so die Alp vergleichen, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche.
Alleine auch diese Herdenzusammenstellung, was sie an Sozialkompetenz entwickeln. Das sehe ich, wenn Pferde versucht werden, den Offenstall zu integrieren oder auch so Offenstallherden, wenn die ja davor ewig alleine gelebt haben und selbst bei der Aufzucht, wenn wir ehrlich sind, die meisten wachsen halt ja in gleichgeschlechtlichen, gleichaltrigen Gruppen auf. Und von wem soll man da lernen? Also das finde ich ja auch so ein riesen Punkt einfach, weil es so diesem echten Herdenverband mehr nachkommt.
Ja, und da ist dann eben auch dieses nicht so dieses Problem, wenn du fremde Pferde in eine Herde reinbringst. Das gibt einmal kurz kleines Aufmischen und dann ist es aber meistens auch schon ziemlich schnell gegessen. So, ne? Dann ist vielleicht nur noch so Rangelei zwischen zwei, drei Pferden da, aber im Großen und Ganzen ist es relativ schnell ruhig, weil die genau wissen, ja, wenn das Pferd mich so anguckt, dann gehe ich lieber im Bogen drumherum. Also die haben schon ganz anderes, einen anderen Sinn und ich finde, es macht auch das Arbeiten mit den Pferden ist ganz anders als jetzt mit auch Isländern, die eben auf dem Kontinent großgezogen sind, weil die viel weniger Kontakt zu Menschen haben. Die sind viel feiner in ihren Reaktionen, aber man muss auch viel genauer hingucken, weil die halt schon mit viel weniger kommunizieren mit dir. Und dieses Laute passiert eben nur, weil wir es übersehen, was die schon versuchen, uns zu erzählen. Und das ist manchmal ein bisschen schade, aber das ist auch sowas, wo ich gerne mit den Leuten dran arbeite, eben auch wirklich zu sehen und zu verstehen, auch in meinen Behandlungen, wenn die Besitzer dabei sind, dass die darauf achten, wie die Pferde reagieren und wie die mir anzeigen, ob es angenehm ist, unangenehm ist, mit wie wenig die das machen. Das ist meistens nur ein Blinzeln, ein Zucken vom Ohr. Das ist einfach schon, ja, oder ein Anheben des Hufs. So, da kann man schon drauf reagieren und es kommt sofort die Entspannung, wenn man halt richtig drauf reagiert. Und das finde ich hier schon. Und den Unterschied merke ich eben in der Schweiz. So, die Pferde, die sind da.
Das also sollte ich vielleicht kurz noch sagen, dass du ja auch viel in der Schweiz unterwegs bist. Um ganz viel Kurs, also in Deutschland und Schweiz gibst du ja Kurse und hast halt auch noch deine Patienten. Von daher hast du ja auch regelmäßig das ganze Jahr Vergleich Island und Kontinent hast du gemacht.
Ja, genau, Kontinent. Ja, um nicht immer jedes Land zu nennen. Genau, den Kontinent. Ja, genau eben. Und da merke ich schon, die sind enger aufeinander. Die können sich nicht so aus dem Weg gehen. Fällt den Isländern aus Island tatsächlich leichter. In den Offenstallgruppen ist mehr Ruhe drin. Da, wo eben festlandgezogene Pferde drin sind, merkt man, da ist mehr Unruhe, da ist mehr Streitigkeit drin. die können nicht so gut kommunizieren. Die haben das nicht so gut gelernt, wie die in Island in diesen wirklich gemischten Herden mit Stuten und Fohlen und Jungpferden zusammen aufgewachsen. Das ist schon sehr eindeutig zu sehen.
Spannende Beobachtung, ja.
Ja. Genau. Ja, was ich noch hier in Island sehr liebe, ist im Training, man nennt das hier Rekstur, das heißt, dass die Pferde einfach in der ganzen Gruppe einfach nur getrieben werden, ohne Reiter, ohne alles, meistens mit dem Quad hinterher. Viele haben inzwischen wirklich solche Treibrunden von 4-5 Kilometern oder mehr, die sie dann auch zweimal vielleicht laufen lassen. Einfach, dass die in der Gruppe frei vorwärts laufen. Und dieses, ja, das ist, man merkt es einfach, die haben so einen Spaß dabei. Und das ist eine wirklich, ich fand es eine sehr schöne Trainingsmöglichkeit, Abwechslung für die, in der Herde zu laufen. Genau.
Das, wenn ich mir das in Deutschland vorstelle, dann sehe ich schon ganz viel kaputte Pferde. Ja. Alle gegenseitig, wenn ein Quad von hinten. Wo ich das tatsächlich kenne, ist aus Amerika. Weil da war ich ja zu meinem großen Praktikum und da waren natürlich auch diese Weiten. Also da konntest du nicht zu Fuß ein Pferd holen. Das war unmöglich. Und da hatten wir auch immer diese Quads und sind dann auch immer mit den Quads und so 4-5 Pferden, manchmal auch am Quad angebunden, auch eigentlich ja Irrsinn damals, ja, ne, wenn man so überlegt. Und dann sind wir mit diesen Pferden durch die Gegend gefahren quasi, weil das war, also wenn man gelaufen wäre, wäre man halt ja den ganzen Tag mit Laufen beschäftigt gewesen und hätte kein einziges Pferd geritten.
Ja, genau. Und also das machen sie tatsächlich auch hier mit dem Auto oder mit dem Quad. Das Pferd nebenher, so die Hengste zum Beispiel, wenn sie jetzt nicht treiben, die manchmal einfach so mitnehmen zum Laufen lassen. Hier auch bei uns in Söderkrókur eben, also ich bin ja im Norden Islands, da haben sie den Strand direkt neben dem Pferdestalldorf. Und da machen sie tatsächlich auch relativ viel, dass die mit dem Auto fahren und das Pferd da laufen lassen. Das sieht man schon sehr oft. Genau. Ja. Und was ich hier auch noch sehr schön finde, das ist, war schon, als ich nach Island kam und das ist auch tatsächlich beigeblieben, dass die Umgebung sehr viel genutzt wird fürs Training. Also, dass wirklich überlegt wird, braucht mein Pferd eher weichen Untergrund, um ihm zu helfen? Braucht es eher harten Untergrund? Gehe ich lieber in hügeliges Gelände? Nutze ich mir den Berg ab, bergauf? Dass das ganz viel ins Training eingebaut wird. Und nicht nur eben bei Freizeitreitern, sondern auch bei den Profis eben sehr viel.
Das klingt auf jeden Fall zu drei Dingen, die sehr islandspezifisch sind. jetzt haben wir das ganze Gute gehört. Jetzt wollen wir schon auch noch die Wehmutstropfen hören. Gibt es denn drei Dinge, die dich stören in Island im Vergleich jetzt zu dem Bereich hier drüben?
Ja, schon, also was mich schon noch sehr stört, ist es bei sehr vielen immer noch so ein bisschen, das Pferd ist wie so ein Motorrad. Das wird halt genutzt, weil man nach der Arbeit sich draufsetzen will und Spaß haben will. Es wird überhaupt nicht geguckt, was braucht das Pferd. Wenn das Pferd doof tut, ist es immer das blöde Pferd. Nicht, was kann ich als Reiter ändern, was ist das Problem, sondern es ist wirklich immer das Pferd. Und es wird noch sehr als Gegenstand genutzt. Es ist nicht Haustier, so wie auf dem Kontinent eben.
Ja, man hat dann halt nur eins und man ist sehr eng und man ist natürlich
genau, eng
im Sinne von, wenn ich da bin im Stall, ist es ja auch immer, selbst im Offenstall, ist es ja immer räumlich zu sehen. Du hast es dauernd unter Kontrolle und so. Also es ist natürlich eine andere Verbindung, ein anderes Verhältnis zu einem Pferd, das sonst in den Bergen läuft oder im Winter. Habt ihr ja auch Zeiten, wo ihr die Pferde halt im Schnee sind, wenn ich das so richtig im Kopf habe aus unserer letzten Unterhaltung. Das tun wir ja hier nicht. Wir sind ja so viel näher irgendwie ja auch dran. Und wie gesagt, 1:1 oder mal hat einer ein zweites oder ein drittes Pferd. Ja. Aber oder jemand, das Pferd wird von drei Leuten geteilt, weil man noch eine Reitbeteiligung hat. Aber ich glaube, das macht natürlich so ein anderes Verhältnis zum Pferd.
Ja, genau. Und das ist eben so was manchmal schwer zu akzeptieren ist für mich, dass man sich da so gar nicht einfühlen kann in dieses Pferd. Und das, ja, ich hoffe mal, dass man das trotzdem noch mal ein bisschen vielleicht getriggert kriegt, dass die Leute da anders denken. Ich fange an, ich habe jetzt meinen ersten Jugendkurs gegeben, eben auch so im tensegralen Training und eben Blickschulung für die. Und das war sehr spannend zu sehen, wie toll die mitgemacht haben, die Kinder oder Jugendlichen, das sind so ja zwischen 14 und 16 waren die, wie toll die das gemacht haben, wie die sich darauf eingelassen haben und wie die wirklich am Ende gesagt haben, oh, ich kann die Pferde gar nicht mehr so angucken wie vorher. Und ich denke mal, das ist eben auch gut, wenn man da ansetzen kann, bei der jungen Generation schon ein bisschen den Blick verändern kann, dann vielleicht ist es möglich, auch im großen Ganzen was hier in der Pferdewelt zu verändern.
Ich habe jetzt die Tage viel auch mit Birte gesprochen. Wir haben über dieses Pendel gesprochen, dass dann manchmal ist es so in der Einrichtung extrem, wie das Pferd ist ein Motorrad und ich brauche es halt, um von A nach B zu kommen und wenn Touristen da sind. Und dann ist es so, aus meiner Sicht bei uns so ein bisschen das Gegenteil geschwappt teilweise, nicht in allen Blasen, aber dann wird das Pferd so als Kind gesehen und wird dann so in Watte gepackt. Das ist dann so die andere Seite des Pendels und so die Mitte wäre schön, ne? Diese Freiraum lassen. Das eine geht ja so ein bisschen mit dem anderen her, ne? Wenn ich nicht mehr so viel Kontrolle habe, sondern das Pferd viel freier und sich selbst überlasse, trotzdem halt noch den Blick für das Tier einzelne Tier zu haben. Ich glaube, das ist so ein, ja, so ein Pendel, wo wir uns immer so hin und her bewegen und wo es gar nicht so einfach ist, so eine gute Balance für Mensch und Pferd zu bekommen.
Ja, definitiv. Das ist schon, das ist ja eben auch der große Unterschied, den ich dann eben zu der Schweiz sehe, wo das Pferd dann überbehütet ist in ganz vielen Fällen.
Was ja auch wieder Nachteile haben kann, ne?
Ja. Ja, natürlich, natürlich. Da macht man sich dann auch schnell wieder zu viele Gedanken und interpretiert zu viel rein. Aber ich sage immer, es sind ganz viele ja auch, die sagen, ich möchte aus Island kein Pferd holen, weil aus dieser schönen Weite raus, aus dieser Freiheit raus. Aber ich sag mal, hier ist es ein Pferd von vielen. Klar, es hat die Weite, es hat diese Freiheit. Es ist sicherlich auch für manche Pferde schwierig, sich einzuleben in der Enge. Aber ich denke mal, bekommt es einen Besitzer und wird da ganz anders aufgenommen und wird viel mehr beachtet, bekommt viel mehr Zuwendung, dass das für die Pferde auch sehr schön ist. Und dass das eben viele auch mehr schätzen tatsächlich als die Weite.
Gibt für alles ein Für und Wider. Und genau, du sagst, es ist halt auch so pferdeabhängig. Es gibt sicherlich Charaktere, die so sagen, boah, nee, der Übergang war gar nichts. Und für andere war es genau die bessere Variante sozusagen. Ist halt schwierig im Vorfeld dann. Ja, verstehe ich. Das ist natürlich immer so ein...
Das ist ein, da muss man gut abwägen. Aber ich sag mal, ist nicht immer schlecht für die Pferde, von hier wegzukommen. Dass die kommen auch in schöne Verhältnisse rein. So, dann gerade auch, da die Herden hier ja sehr groß sind, über den Sommer ist es ja natürlich sehr schön, dass die in den Bergen so ihre Gruppen selber finden können. Aber es wird ja hier ganz oft eben so bis Silvester gar nicht gefüttert. Und dann werden die Pferde eben alle zusammengeholt aus den Bergen oder aus den eigenen Tälern sozusagen. Damit sie dann, ab da wird meistens erst gefüttert. So. Und dann werden die aber in ziemlich großen Herden zusammengehalten. Das heißt, sie bekommen zwar viele Heurollen aufgestellt, aber sie sind halt schon eine große Gruppe. Und das ist auch nicht immer einfach, weil ich meine, es ist ja, man sieht es, wenn die frei rumlaufen, sind die Herden selten größer als 15 Stück in einer Herde. Dann stehen die auf einmal mit Gruppen zwischen 30 und 60 Pferden vielleicht zusammen. Die haben hier eine Studie laufen mit Magen.
Spannend.
Genau. Und haben da eben festgestellt tatsächlich, dass ganz viele Jungpferde, die von der Weide ins Training kommen, schon Anzeichen von Magenproblemen haben. noch keine Magengeschwüre oder sowas, aber man sieht es eben tatsächlich schon. Und was ja darauf hinweist, dass die schon auch Stress haben in diesen großen Herden.
Hm.
Das heißt, das Herdenleben ist auch nicht immer ideal, wenn die so groß sind. Das ist schon auch Stress für die. Und darüber machen sich die Leute eben auch nicht so viel Gedanken.
Hat man halt immer so gemacht, ne?
Ja, aber ich sag mal, früher waren die Herden auch nicht so groß. Ich glaube nicht, dass es so viele Leute gab, die so große Herden hatten.
Woran liegt das?
Also,
weil der Export so gut ist?
Ja, und es überleben halt viel mehr, würde ich auch sagen.
Ja, okay,
weil ich sag mal, als ich 99 hier kam, da wurde kein Pferd über den Winter, was draußen war, gefüttert. Da wurde nicht gefüttert. Die mussten selber überleben, was da war. Und heute, was eben ja auch das Problem ist mit dieser Verfettung hier in Island inzwischen, Hufrehe und alles, ist alles da und ist ein großes, großes Problem, weil die Pferde halt inzwischen alle den Winter über gut durchgefüttert werden. Und das Pferd hat aber diese Epigenetik in sich, diese genetische Veranlagung, dass es den Winter eigentlich braucht, um abzunehmen, um dünn zu werden, um mager zu sein, um dann ins Frühjahr zu kommen. Und das ist nicht mehr hier.
Das heißt, da ist die Gesamtpopulation quasi ja fitter in den Frühling gegangen. Dafür hat man aber wahrscheinlich in den Bergen, wenn da keiner nachguckt und keiner füttert, ein paar verloren, die ja wahrscheinlich dann auch lost waren. Das war wahrscheinlich natürliche Auslese, würde man heute sagen. Und das hat man nicht mehr, aber dafür hat man eine Gesamtpopulation, die leider jetzt mehr, ja, Zivilisationskrankheiten hat.
Genau. Genau.
Okay.
Das, also, ja, das ist tatsächlich, das ist ein großes Problem. Und eben auch, das ist nicht anders inzwischen als in Deutschland, wenn da einer an einer Weide vorbeifährt und irgendwas sieht und keine Ahnung von Pferden hat, gleich die Behörde anruft. Das wird hier auch gemacht. Wenn die Pferde stehen sehen, die ohne Futter, also zusätzliches Futter zu der Wiese, auf der sie stehen, da stehen, wird sofort hier Mast angerufen. Die Behörde, die sich darum kümmert, dass es allen Tieren gut geht. Und das ist eben das Gutgehen auf dem falschen Level. Da muss man hier tatsächlich anfangen aufzupassen.
Sehr spannend.
Ja, genau. Und ja, mein drittes, ja, das hier schon auch noch sehr eben altmodische Ansätze verankert sind. Das haben wir immer so gemacht. Das hat immer so funktioniert. Also
haben wir ja hier auch.
Ja. Aber es ist hier halt schon noch anders tatsächlich. Also ich finde es schon noch härter, diese Ansätze. Vor allem, wenn man drüber nachdenkt, wie sich die Art des Reitens hier verändert hat. Wenn man sich die Bilder anguckt von 1990, wo die Pferde wirklich mit Nase in die Luft irgendwie laufen durften, wie sie wollten. Und heute, wie die Pferde wirklich, naja, man sagt, ich sage jetzt einfach mal ganz provokativ, in eine Form gezwungen werden. Das ist eine ganz andere Anforderung. Das heißt, auch das Reiten, das Arbeiten muss sich dem rein theoretisch ja anpassen. Und wenn sie dann sagen, aber das haben wir ja immer schon so gemacht, passt das damit ja nicht zusammen, weil sie reiten ja nicht so, wie sie es früher gemacht haben. Und das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Das darf man auch nicht als, schon gar nicht als Ausländer so ansprechen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Und ja, einfach gucken, dass man so mehr durch Taten als durch Worte eben aufzeigt, dass es eben auch anders geht und dass man eben auch, wenn man mal ein bisschen außerhalb der Box denkt, auch schöne Ergebnisse oder schönere Ergebnisse erreichen kann.
Ich würde sagen, dann in der Form hinken sie vielleicht noch ein bisschen hinterher, was so diese Kritik, die laute Kritik oder die laute Mitte, wie man es nennen möchte, wie Birte immer sagt, weil, ne, wenn wir jetzt den Skandal mal wie den letzten angucken, hier sind wir sehr laut geworden. Ne? Also denen das auffällt und denen das nicht mehr passt und die sagen, es ist inakzeptabel, dass Pferde so behandelt werden. Wir werden ja immer mehr. und wir werden immer lauter. Es gibt immer noch die anderen Schlag, die sagen, haben wir immer schon gemacht, hat funktioniert, das Endergebnis stimmt, wen interessiert der Rest? Aber ich glaube, das hat sich in den letzten, ich würde sagen, 10, wenn nicht mal nur 5 Jahren krass verändert. Das ist natürlich die Frage, weil wahrscheinlich die Strukturen auch einfach anders sind, ob das so auch in der Form dann einfach mal dort startet, sage ich jetzt.
Also ich denke schon, dass das auch kommen wird, aber es sind im Moment eben hauptsächlich Ausländer, Ausländerinnen, die da dran sind. Und da muss man eben ein bisschen aufpassen, weil klar, wir sind hier Gäste in diesem Land in dem Sinne, auch wenn wir hier leben. Aber ich finde schon, man muss sich eben schon noch ein bisschen anpassen an das Land, wo man lebt. Man kann nicht einfach sagen, hier bei euch ist alles blöd. Weil das stimmt ja auch nicht. Die machen ja auch viele Sachen wirklich gut, intuitiv. Aber sie müssen eben auch mit der Zeit mitgehen. Wenn sie ihren Reitstil ändern, müssen sie auch mit dem Training sich ändern können. Und wir haben jetzt den Vorteil hier, dass eben in der Großpferdewelt ja jetzt schon viele Fehler begangen worden sind und man hier eigentlich davon lernen könnte.
So kann man das aussehen.
Ja, aber das funktioniert anscheinend nicht. Also die müssen ihre Fehler genauso machen und das durchleben. Aber es ist eine Veränderung da. Das ist definitiv. Gerade jetzt diesen Winter merke ich das, dass ich angesprochen werde. Die Leute merken, dass man eben mit Pferden, die aus Sehnenschäden, weil inzwischen ist wirklich ja beim Islandpferd, da war auch auf der WM wohl ein ganz toller Vortrag. Ich war leider nicht da. Dass von der, ich glaube, es war von der Klinik in Zürich, dass dort tatsächlich vor vielen Jahren gar keine Isländer mit Sehnenverletzung gab und inzwischen sind es 50%.
Wow, das ist natürlich.
Und das ist eine extrem hohe Anstiegsrate, finde ich. Was eben auch darauf zeugt, dass eben diese Art, wie die Isländer heute geritten werden, nicht konform ist mit der Art, wie sie gearbeitet werden.
Total.
Und hier ist das Problem auch sehr hoch mit den Sehnenproblemen. Und das ist jetzt so mein erster Winter, wo ich tatsächlich sehr aktiv auch unterwegs bin und tatsächlich auch gefragt worden bin, ob ich eben Pferde selber arbeite, so einmal die Woche, um denen ein besseres Körpergefühl beizubringen. Wir werden sehen, ob es mal auch dazu kommt, dass die das selber übernehmen. Im Moment wollen sie das nicht, sondern sagen, mach du mal. Aber vielleicht eben, wenn sie sehen, dass da was daraus entsteht, dass sich da was verändert, ob sie das eben dann irgendwann auch bei ihrem Training mit einbauen können. Das wäre auf jeden Fall mein großer Wunsch, dass ich das irgendwie.
Man sollte ja meinen, dass diese Sehnen krass Stabilität bekommen haben, weil sie ja in jungen Jahren so laufen durften, wie sie wollten und auf verschiedenen Untergründen und hoch und runter. Und also, ne, manchmal, wenn ich hier Fohlen sehe, die werden in der Box geboren, die dürfen die ersten 3 Wochen nicht raus, die stehen in Tiefstreu, dann kommen sie ja nur einzeln mal eine Stunde oder so raus, dann werden sie aufgestallt von O bis O. Da wundert es mich jetzt tatsächlich nicht so krass, wenn dann 3, 4, 5-jährig die Sehnen irgendwie hinüber sind. Wenn dann das Training auch nicht passt, weil es natürlich auf Gewebe trifft, was grottig vorbereitet ist. Also das ist ja schon, hat ja schon gar nicht die Chance zu halten, wenn es quasi so reingeht ins Training. Aber da würde man ja jetzt bei den Isländern denken, wenn ihr erstmal groß geworden seid, auf so einem, wäre jetzt für mich so das Grundgewebe ja erstmal eigentlich besser vorbereitet für das, was kommt. Und das zeigt ja noch mal mehr, wie stark dann quasi dieser Unterschied zwischen Training und dann wirklich das Vorstellen, wie reite ich quasi, gar nicht zusammenpasst, weil dieser andere Faktor ja nicht eliminiert, aber schon anders runter ist, als wenn ich jetzt hier unsere Boxenpferde angucke.
Ja, genau. Und deswegen sage ich ja, da muss ein Umdenken stattfinden, um die Pferde eben wirklich auch gesund zu erhalten. Und wir haben ja auch ganz viele Probleme, gerade mit Pferden, die nicht gut genug für den Sport sind, aber eigentlich zu viel für die Freizeitreiter. wenn die hier von Island...
Machen auch alles nach von den Warmblütern.
Ja, ja, genau. Und da sieht man es vor allem, wenn die werden dann ganz oft eben aufs Festland verkauft. Und das sind aber Pferde, die werden eben wahnsinnig gut eingerahmt. Man kann schon fast sagen, eben die Bereiter manipulieren diese Pferde, weil die sind gut da drin. Und dann sind die Pferde auch gut. Das ist ja keine Frage und das funktioniert ja auch. Aber wenn dann ein Reiter draufkommt, der mal sagt, ich gebe dem Pferd auch mal einen langen Zügel, ich mache heute mal gemütlich, dann kollabiert dieses System. Und dann gibt es die Probleme nach nicht langer Zeit.
Ich würde sagen, Merle, du hast viel zu tun. Du hast ja jetzt die tensegrale Ausbildung gemacht und warst in der aktuellen Fachkräftegruppe quasi vom ersten Mal hier bei uns. Und ich glaube, du kannst, also wenn ich mir das alles so anhöre, ist da ja so viel Potenzial zu bewegen, nicht nur auf Island, sondern ja auch einfach hier bei den Isländern. Ich habe ja, obwohl ich selber überhaupt kein Island-Mensch bin, tatsächlich unfassbar viele Island-Menschen in meinen Kursen und ich empfinde die immer als sehr, auch als Gemeinschaft. Ne? Die sind immer sehr miteinander und das ist so, ja, eine besondere Art Gruppe für mich immer. Und wie gesagt, ich weiß nicht warum, aber ich mag das unheimlich gerne, mit denen zu arbeiten. Ich war ja auch schon mal in dem anderen Isländer-Podcast und die begleiten mich einfach extrem viel. Und wenn ich das so alles höre, sind das ja genau die Bausteine, die es am Ende ja braucht, um da so viel zu verändern. Du gibst ja jetzt auch einen Kurs in Schleswig-Holstein nächstes Jahr. Dieses Jahr?
Ja.
Genau. Ja. 2026, nennen wir einfach das Datum.
Ja, Juni. Genau.
Und du hast gesagt, es sind noch Plätze frei. Deswegen, da würde ich auf jeden Fall den Link mal reinsetzen. Mhm. In der Schweiz bist du auch regelmäßig. Vielleicht können wir da auch... Ja. Einfach die Adresse, oder wir verlinken deine Facebook-Seite, dann können quasi die Leute da einmal rüberhüpfen. Wenn du jetzt auf dein letztes Fortbildungsjahr schaust, so im Rückblick, Ausblick 25, 26, was würdest du sagen, waren so deine drei größten Learnings?
Also ich meine, es war ja erstmal haben wir uns ja in der Host and Security-Ausbildung da getroffen. Das war für mich ein extremes Learning, vor allem über mich selbst, weil da musste ich ja wahnsinnig über meinen Schatten springen, auf einmal von dem Isländer auf Großpferde. Das war wirklich hier ein großes Learning und da zu merken, dass es eigentlich ist es kein Unterschied. Die sind schon ähnlich und eigentlich fast einfacher in ihrer Sprache zu verstehen als die Isländer. Und auch zu arbeiten tatsächlich, weil wir haben da nicht das Problem mit den Gängen.
Ja.
Was es das Ganze eben beim Isländer schon ein bisschen langsamer macht. Da kommt man nicht ganz so schnell vorwärts, finde ich. Ich fand es einfach wahnsinnig, wie offen die Leute da waren. Alle zusammen, wie viel, das Platz für alles. Für jede Diskussion, für jedes einmal hinterfragen, hinterdenken und gucken. Und das Gleiche ist mir jetzt eben ja auch bei deinem Kurs, bei dem Trainingskurs wiedergekommen. Gerade auch in dieser Fachrunde. Wie offen das ist, wie alle sich miteinander auch freuen und es ein Miteinander ist und nicht ein Gegeneinander, sondern und nicht dieses Denken, oh Gott, jetzt macht die das schon wieder und nein, und das will ich nicht, sondern wirklich dieses sich dafür freuen, was der andere da schafft, was der andere gemacht hat. Und das jetzt eben auch bei dir in dem Kurs wiederzufinden, fand ich einfach faszinierend, dass das doch jetzt auch in der Pferdewelt immer mehr wird, dass ein Miteinander kommt anstelle dieses Gegeneinanders.
Ja, mir hat die Runde auch so Bock gebracht, muss ich sagen. Mhm. Die war natürlich auch so vielfältig in den Themen, weil wir ja menschlich miteinander quasi was gemacht haben. Wir haben fachlich was zusammen aufgearbeitet und ja auch viel auf so Social-Media-Themen oder Homepages, wirtschaftliche Sachen geguckt haben. Also mir hat auch dieser Mix, auch an Menschen, wie du sagst, es war ja wirklich ganz unterschiedliche Fachbereiche da, habe ich auch gesagt, war ja, das war das erste Mal und ich war so ein bisschen, mal gucken und so. Aber wie du sagst, es war so ein rundes Ding und es waren alle so füreinander. Das stimmt. Das war sowohl in einem wie in einem anderen Kurs. Was sollte nichts Besonderes sein eigentlich, nicht? Also,
ja.
Ne, fürs Pferd zusammen das Beste, das sollte ja irgendwie so der Nordstern sein. Aber das waren tatsächlich zwei Gruppen, wo das extrem fühlbar war. Und auch zu sehen, dass die anderen wirklich, wenn sie einen Hilfe angeboten haben, immer mit einem waren. Also das mag ich super gerne unterschreiben. Und zu den Warmblütern und Isländern, also ich würde auch sagen, als Tierarzt, muss ich sagen, waren die Isländer in dem Sinne nicht meine Lieblingspatienten, weil die sagen super spät Bescheid. Die sind ja so hart im Nehmen und wenn der Isländer was hat, dann hat er was. Das war mal so. Dann finde ich sie in der Chiro und der Physio auch extrem weich, beweglich im Vergleich zu einem Warmblüter. Also das Gelenkgefühl war so anders. Und wenn man den ganzen Tag natürlich Warmblüter oder auch Kaltblüter in der Hand hat oder Tinker und dann kriegt man so einen Isländer dazwischen, dann denkt man so, huch, was kann dieser Fuß? War für mich immer so. Und klar, Lahmheitsdiagnostik beim Isländer, der nicht traben kann. Das kann selbst die KI noch nicht. Das ist wirklich schwierig. Also da kann ich nur sagen, dann dürfte es, wie du nachempfunden hast, es gar nicht so viel schwieriger sein, zu dem Armbild als
Genau. Ja.
Ja, vielen Dank, Merle. Also wir haben ja Also ich finde, das war so eine inspirierende, wunderbare Folge. Ich habe auch richtig tiefe Einblicke nochmal bekommen. Ich war tatsächlich ja immer noch nicht auf Island. Haben wir ja letztes Jahr mal drüber gesprochen, ob ich komme. Ja. Und dann hat das ja wieder mit den Terminen und so alles nicht geklappt. Aber ich gebe das noch nicht auf. Wir sind ja noch nicht 80, wir sind 40. Wir kriegen das hin.
Ja, sehr gerne. Bist auf jeden Fall herzlich willkommen auch hier im Norden bei mir. Würde ich mich sehr freuen. Aber wie gesagt, jetzt bei uns schneit es gerade. Das, die anderen können es nicht sehen. Dir kann ich es zeigen.
Boah, da ist so schon so richtig Schnee.
Ja, ja.
Also meine Tochter würde sagen, yay!
Ja, ich nicht. Ja, ja.
Dann wünsche ich dir einen 20. gemütlichen Schneetag heute noch.
Ja, danke.
Wir verlinken alles an die Hörer und ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, Merle.
Ja, ich sage auch vielen Dank und das war ein wirklich schöne Zeit mit dir hier. Ich freue mich auch noch weiter mit dir zu arbeiten.
Alles klar, tschüss.
Und tschüss.